Ja, auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Sangha. Heute ist Samstag, der 12. November 2011. Wir sind hier in Johanneskirchen zusammengekommen, um einen Tag der Achtsamkeit, des gemeinsamen Praktizierens miteinander zu verbringen. Und als Ilona und ich so uns vor circa 2 Wochen über ein Thema für den heutigen Vortrag unterhielten und wir uns fragten, was könnte in dieser Zeit voller Unruhe, Krise, manchmal auch Angst vor der Zukunft hilfreich für unsere Sangha sein? Was könnten wir tun, um friedvoller und gelassener mit all dem umzugehen, was wir ständig hören und lesen? Und da fiel mir das Buch von Thay ein. Innerer Friede, äußerer Friede. Thay hat es schon vor, glaube ich, über 20 Jahren noch unter dem Eindruck des Vietnamkrieges geschrieben. Aber ich war überzeugt, dass es auch heute für uns eine wertvolle Hilfe sein kann. Dann schlug ich auch noch Thomas dieses Thema vor. Er hat gemeint, das wäre gut, sich dieses Themas mal anzunehmen. Und ich möchte gleich mal mit einem Gatha aus diesem Buch beginnen. Und wenn wir friedlich sind, wenn wir glücklich sind, können wir aufblühen wie eine Blume. Und jeder Mensch in unserer Gesellschaft und unserer Familie wird von diesem Frieden gefördert. Und nicht nur in diesem Buch, sondern ich möchte fast sagen, in all seinen Büchern zeigt uns Thay Wege und Möglichkeiten auf, wie wir Frieden in unserem Herzen verwirklichen können. Und Thay schreibt in diesem Buch: Da wir nicht getrennt von der Welt leben und die Welt nicht getrennt von uns existiert, ist der Frieden in uns eine wesentliche Voraussetzung für den Frieden in der Welt. Wenn es uns gelingt, unsere inneren Schlachtfelder in Orte des Glücks zu verwandeln, dann ist dies ein wichtiger Beitrag dafür, dass auch die Kriegsschauplätze dieser Welt sich in Orte eines friedlichen Miteinander wandeln. Echte Friedensarbeit geschieht im Herzen der Menschen, an jedem Ort und in jedem Augenblick. Und zwar in unserem Herzen, in jedem Einzelnen von uns. Und für viele Menschen ist es sehr, sehr schwer, sich selbst zu lieben, sich mit sich zu versöhnen, mit all den Schwächen und auch Unzulänglichkeiten, die wir natürlich immer zuerst sehen und vergessen dabei oft, dass wir auch ganz viele Stärken haben. Es fällt uns schwer, uns einfach so anzunehmen, wie wir sind. Und ich darf heute noch einmal an das Gatha aus Thays Buch »Sei liebevoll umarmt« erinnern. Ich habe es schon oft rezitiert und auch ausgedruckt, aber ich finde es so wichtig, darum möchte ich es heute noch einmal tun. Ich habe auch ein paar Exemplare noch ausgedruckt. Wer es noch nicht haben sollte, darf sich das gerne heute mitnehmen. Du bist wundervoll, so wie du bist. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Das, wonach du suchst, ist bereits da. In dir. Es liegt nicht außerhalb deiner selbst. Und du bist bereits, was du werden möchtest. Und du bist wundervoll, so wie du bist. Du musst daher nicht in die Zukunft gehen, um das zu werden, was du sein willst. Alles, wonach du suchst, ist schon da, im Hier und Jetzt. Sogar das Königreich Gottes. Deine Erleuchtung liegt genau hier. Das wahre Tor zur Befreiung ist Absichtslosigkeit. Und wie gesagt, der Weg zur Versöhnung und zum Frieden beginnt in jedem Einzelnen. Aber denken wir mal nach, wie oft gehen wir denn liebevoll mit uns selbst um? Und ich glaube, wir würden es keinem anderen Menschen gestatten, so mit uns umzugehen, wie wir es manchmal mit uns selbst tun. Und ich höre sehr oft von Freundinnen und Freunden bei Gesprächsrunden, dass sehr viel über Dinge gesprochen wird, die nicht klappen. Und sehr selten freuen wir uns über diese Dinge, die sich schon verändert haben, seit wir diesen wunderbaren Weg der Liebe und des Verstehens gehen. Ich erinnere mich selbst an meine Anfänge der Praxis, wo ich auch nicht sehr liebevoll und nicht sehr geduldig mit mir war. Naja, ich dachte, Meditation, Achtsamkeit, das kann ich doch lernen, wie eine Fremdsprache. Wenn ich genug übe, hier fange ich an und dort höre ich auf und dann muss es doch gehen. Aber mein Körper und mein Geist lehrten mich etwas anderes. Und eines Tages fasste ich den Mut und habe mit meinem lieben Lehrer Karl Schmid darüber gesprochen. Und ich werde niemals in meinem ganzen Leben die Essenz dieses Gespräches, das Karl mir auf den Weg gab, vergessen. Madeleine, wir üben und praktizieren, nicht um etwas zu erreichen. Wir tun es einfach, um ein menschlicherer Mensch zu sein. Das hat mich so tief beeindruckt, dass mir das immer wieder einfiel, wenn ich mal wieder so ungeduldig werden wollte. Und ich habe es, wie gesagt, bis heute nicht vergessen. Und er sagte weiter, die Buddha-Natur ist in jedem von uns angelegt. Und wir müssen sie nur durch tiefes Schauen und Verstehen freisetzen. Und Thay schenkt uns eine Schatzkiste voller Werkzeuge, wie ich sie gerne nenne, die uns helfen, unsere inneren Knoten zu lösen, Verletzungen zu heilen, Mitgefühl, Liebe und Verständnis zu entwickeln. Und dabei geht es nicht darum, unsere unheilsamen Gefühle und Verletzungen zu unterdrücken, sondern sie einfach durch tiefes Schauen und Verstehen zu transformieren. Ich darf hier an die vier edlen Wahrheiten und den edlen achtfachen Pfad erinnern, der ersten Lehrrede Buddhas, die uns Thay in so verständnisvoller Weise, verständlicher Weise nahebringt. Auch die fünf Achtsamkeitsübungen, die wir ja heute rezitiert haben, ihr kennt sie sicher alle. Und ich möchte daraus nur erwähnen, wie wir allein durch achtsames Zuhören und liebevolles Sprechen sehr viel Frieden, Freude in unsere Herzen und in die Herzen der Menschen um uns herum bringen können. Und nicht vergessen möchte ich die fünf Erdberührungen, die bei mir zu sehr viel tiefem Verstehen, Einsicht und Versöhnung beigetragen haben. Als ich sie vor vielen, vielen Jahren kennenlernte, Thay hielt damals einen Achtsamkeitstag in der Sportschule Grünwald. Und im Rahmen dieses Tages stellte uns Sister Chan Kong die fünf Erdberührungen vor. Als ich diese Worte hörte, hat es mein Herz dermaßen berührt, es war körperlich spürbar. Ich ließ meine Tränen fließen und spürte aber, das ist mein Weg zu mehr Verständnis, Liebe, Verzeihen und inneren Frieden. Und diesen Text dieser Erdberührung, die Sister Chacon damals vorgestellt hatte, hatte ich in dem Buch und ich blühe wie die Blume. Und ich begann zu üben. Es war ein langes, ein sehr langes Üben. Ich setzte mich auf mein Meditationskissen, habe mir jede einzelne Übung laut vorgelesen. Heute gibt es ja CDs, die man sich anhören kann. Und habe nach jeder einzelnen Übung die Erde berührt. Und ganz besonders lang habe ich die Erde bei der ersten und vierten Übung berührt. Und bei der ersten Übung verneigen wir uns dankbar vor allen Generationen unserer Vorfahren, was sie uns alles mitgegeben haben, wie sie für uns gesorgt haben. Und bei der vierten Erdberührung verneigen wir uns in Dankbarkeit und Mitgefühl und schenken die uns von unseren Vorfahren übertragene Kraft den Menschen, die wir lieben. Und so konnte ich der Erde all meinen Schmerz, meinen Kummer, meine Verletzungen übergeben. Und der Erde, die alles verwandeln kann, in grüne Wiesen, blühende Blumen, herrliche Bäume und noch vieles mehr. Und aus dieser Übung ist bei mir auch sehr viel Dankbarkeit entstanden. Und ich konnte vieles verstehen, das ich bis dato überhaupt nicht so sehen konnte. Vor allem hat sich die Beziehung zu meiner Mutter sehr verändert. Es ist eine tiefe Liebe und ein großes Verständnis für sie entstanden. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich noch viele Jahre Zeit hatte, ihr das auch zu sagen und zu zeigen. Sie ist im vergangenen Jahr im Alter von 96 Jahren ruhig und friedlich gestorben. Diese Erdberührungen haben mein Leben sehr verändert und ich bin unendlich dankbar, dass ich sie kennenlernen durfte. Und so gibt es viele Werkzeuge, die uns Thay an die Hand gibt. Gibt bestimmt für jeden das Richtige. Bei unserem Sangha-Wochenende in Hohenau hat Sabine für uns die Erdberührungen angeleitet und ich habe wieder dieses tiefe Verstehen und diese Wärme in meinem Herzen gespürt. Und Sabine hat den Text aus Thich Nhat Hanhs Buch Nimm das Leben ganz in deine Arme vorgestellt. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal unseren lieben Lehrer Karl zitieren, der uns immer wieder sagte, tadelt euch nicht, wenn es nicht immer so gelingt, wie ihr euch das vorstellt. Es ist keine Schande, hinzufallen. Aber steht wieder auf. Klopft euch den Staub, er hat immer gesagt, den roten Staub von euren Kleidern und geht unbeirrt euren Weg weiter. Und durch die Praxis der Achtsamkeit merken wir immer schneller, wenn wir etwas Unheilsames für uns oder andere sagen oder denken. schon im Talmud, dem alten heiligen Gesetzbuch der Juden, steht geschrieben: Achte auf deine Gedanken, sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, sie werden dein Schicksal. Und vor kurzem habe ich gehört, der Spruch soll noch viel, viel älter sein und auch schon in der indianischen Kultur zu Hause gewesen sein. Und wie schnell sind wir oft dabei, jemanden, den wir gar nicht kennen oder gar nicht gut oder nur kurz kennen, zu be- oder auch zu verurteilen, ihn in eine Schublade zu stecken. Ich habe da mal eine wunderbare Lehrstunde erhalten. Es war so eines meiner ersten Retreats in Hohenau, das ich mit meiner Tochter Kadisha besuchte. Nach dem Mittagessen, das Schweigen war aufgehoben, hörte ich einen Mann im Speisesaal sehr laut sprechen. Und vor allen Dingen, was ich gedacht habe, blöd lachen. Meine Gedanken, was soll denn das? Wer ist denn das? Was macht der denn hier? Ich sagte zu meiner Tochter Kadisha, lass uns bitte in den angrenzenden Teeraum gehen. Wer schon mal dort war, weiß das gleich an Speisesaal an. Siehst, ich kann das also jetzt nicht mehr hören. Also wir nahmen uns eine Tasse Tee und setzten uns auf unser Kissen. Kaum saßen wir, kam dieser Mann auch in den Teeraum, sah uns und fragte sehr freundlich, ob er sich zu uns setzen dürfte. Und natürlich bejahten wir. Es begann ein von ihm so einfühlsam und achtsam geführtes Gespräch, dass ich mich nach kurzer Zeit sehr unwohl fühlte, so über ihn gedacht zu haben. Und wir haben am Schluss dieser sehr wohltuenden Unterhaltung unsere Adressen ausgetauscht und hatten lange Zeit noch brieflichen Kontakt. Und seine Briefe, die er mir schrieb, waren so voller Wärme und Achtsamkeit, dass ich mich wirklich sehr, sehr lange geschämt habe, ihn so falsch eingeschätzt zu haben. Und wenn es mir heute passiert, und das ist etwas, das passiert mir leider manches Mal, dass ich wieder mal dabei bin, eine Schublade zu öffnen, jemand da hineinzutun, dann fällt mir Gott sei Dank meistens diese Situation ein, und ich sage mir, Madeleine, bitte, nicht schon wieder. Ich habe bei Marshall Rosenberg in seinem Buch Gewaltfreie Kommunikation etwas gefunden, das sehr gut dazu passt. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Ich habe noch nie einen faulen Mann gesehen. Ich habe schon mal einen Mann gesehen, der niemals rannte, während ich ihm zusah. Und ich habe schon mal einen Mann gesehen, der zwischen Mittag und Abendessen manchmal schlief. Und der vielleicht auch mal zu Hause blieb an einem Regentag. Aber es war kein fauler Mann. Bevor du sagst, ich wäre verrückt, denk mal nach, war er ein fauler Mann? Oder hat er nur Dinge getan, die wir als faul abstempeln? Und ich habe noch nie ein dummes Kind gesehen. Ich habe mal ein Kind gesehen, das hin und wieder etwas gemacht hat, was ich nicht verstand. Oder etwas anderes gemacht hat, als ich geplant hatte. Ich habe schon mal ein Kind gesehen, das nicht dieselben Orte kannte wie ich. Aber das war kein dummes Kind. Bevor du sagst, es wäre dumm, denk mal nach. War es ein dummes Kind? Oder hat es einfach nur andere Sachen gekannt als du? Und was die einen faul nennen, nennen die anderen müde oder gelassen. Und was die einen dumm nennen, ist für die anderen einfach ein anderes Wissen. Ich bin also zu dem Schluss gekommen, dass es uns allen Wirrwarr erspart, wenn wir das, was wir sehen, nicht mit unserer Meinung darüber vermischen. Und damit es dir nicht passiert, möchte ich noch sagen, ich weiß, was ich hier sage, ist nur meine Meinung. In seinem Buch Versöhnung beginnt im Herzen, das ich aus Anlass dieses Vortrages noch einmal gelesen habe, schreibt Thay: Seit einigen Jahren kommen Gruppen von Palästinensern und Israelis nach Plum Village, um Achtsamkeit zu praktizieren. Und wenn sie eintreffen, beäugen sie sich oft erst voller Misstrauen und können kein Mitgefühl füreinander empfinden. Aber durch die Praxis und mit Hilfe der Gemeinschaft gelingt es ihnen, ihr Leid, ihren Zorn, ihr Misstrauen und ihren Hass zu beruhigen. Und nach einigen Tagen erkennen sie, dass auch die andere Gruppe leidet. Und das braucht Zeit. Und wenn wir sehen, dass jemand anderes ebenfalls weint und verzweifelt ist, sehen wir ihn als menschliches Wesen. Und mit einem Mal werden der große Hass, die Furcht, das Misstrauen in uns sehr viel weniger. Es geht uns besser. Und jetzt können wir den anderen Menschen mit Mitgefühl betrachten. Wir besitzen nicht immer die Weisheit Buddhas, Gottes, Allahs, Mohammeds oder Jesu. Darum ist es wichtig, achtsames Atmen, achtsames Gehen und Tiefenentspannung zu praktizieren. Und nur so können wir uns unseres Leidens, unserer Furcht und unserer Wut annehmen. Und ohne diese Praxis kommen wir nicht weit. Zusammensitzen und diskutieren bringt uns nicht weiter. Im Weißen Haus in Washington wurden viele Friedensgespräche organisiert, aber keine Übungen in tiefer Entspannung, achtsamem Gehen und achtsamem Essen, die uns helfen, unserem Zorn und unsere Furcht zu umarmen. In Plum Village bemühen wir uns, die Dinge anders zu machen. Wir bringen den Frieden zuerst in uns selbst hinein. Dann schauen wir im kleinen Kreis einander an und erkennen einander als Menschen, die viel gelitten haben. Es ist möglich zu erkennen, dass unsere wirklichen Feinde Hass, Furcht, Verzweiflung und vor allem falsche Wahrnehmungen sind. Die Menschen sind nicht unsere Feinde. Weil wir uns selbst und die anderen nicht verstehen, zerstören wir einander. Darum beginnt unsere Praxis immer damit, Kummer und Schmerz zu umarmen. Wir halten nichts davon, die Lage im Nahen Osten zu diskutieren. Es ist über die Jahre schon so viel geredet worden und es hat nichts geholfen. Wenn es uns erst einmal gelungen ist, Ruhe in unsere Gefühle zu bringen, können wir uns der Praxis zuwenden. Den anderen Menschen eingehend zuzuhören, geht einher mit der Praxis des liebevollen Sprechens. Wir bemühen uns, so von unserem Leiden zu sprechen, dass wir nicht die andere Seite beschuldigen. Wir sprechen ohne Bitterkeit, ohne Schuldzuweisung, ohne Zorn. Und so fällt es anderen Menschen leichter, unsere Lage und unser Leid zu verstehen. Wenn wir eingehendes Zuhören und liebevolles Sprechen einsetzen, ist es möglich, sich zu verständigen. Und wenn die Verständigung einmal möglich ist, wird auch der Frieden möglich. Soweit der Ausschnitt aus Thais Buch. Und ich habe es deshalb vorgelesen, weil ich finde, dass es auch für unsere Praxis ganz wichtig ist, für diesen inneren Frieden und den äußeren Frieden. Ich möchte nun eine Geschichte mit euch teilen, eine wahre Geschichte, kein Märchen, die so viel Hoffnung gibt und ein gelebtes Beispiel echter Friedensarbeit ist. Am 5. November 2005 spielte der damals 12-jährige Ahmed Khatib mit Freunden auf der Straße im Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland, als eine israelische Militäreinheit eine Razzia beginnt. Die Soldaten halten das Spielzeuggewehr der Kinder für echt und schießen. Eine Gewehrkugel israelischer Soldaten erwischt Ahmeds Kopf. Der Bub wird mit einem Hubschrauber nach Israel transportiert. Sein Vater Ismail begleitet ihn. Doch in der Spezialklinik Rambam in Haifa können die Ärzte dem Kind nicht helfen. Und wenige Stunden nach dem Angriff stirbt Ahmed an seinen schweren Verletzungen im Kopf- und Brustbereich. Die Ärzte bitten Ahmeds Vater, auch wenn sein Sohn nicht mehr zu retten war, die Organe zu spenden, um so mehreren Kindern das Leben zu retten. Eine sehr schwere Entscheidung und nicht nur für diesen einfachen Mann. Und ich glaube, es dürfte keinem Elternteil leicht fallen, die Organe eines soeben verstorbenen Kindes zu spenden. Bei Ahmeds Vater war diese Entscheidung umso schwerer, denn die Organe seines Sohnes sollten Kinder erhalten, die allesamt aus Israel stammen. Zur Überraschung der Ärzte verspricht Ahmeds Vater, über den Vorschlag nachzudenken. 12 Stunden habe er Zeit, sagt man ihm im Krankenhaus. Ismail berät sich mit seinem älteren Bruder, holt den Segen des Imam vom Jenin ein und bittet auch Zakaria Zubedi, Chef der militanten Al-Aqsa-Märtyrerbrigade und weltliche Autorität des Flüchtlingslagers in Jenin, um Erlaubnis. Und nachdem alle der Transplantation zugestimmt haben, gibt Ismail Khatib Herz, Lunge, Leber und Nieren seines Sohnes zur Organentnahme frei. Und Kritik aus den Reihen der Nachbarn und Bekannten bleibt allerdings nicht aus. Wie er denn die Organe seines Sohnes dem Feind überlassen könne? Kinder sind nicht meine Feinde, sie tragen keine Schuld, antwortet Ismail Khatib fast stoisch. Und mit dieser Entscheidung hat Ismail gezeigt, dass ihm das Leben israelischer Kinder wichtiger ist als all der Hass, der in beiden Gesellschaften herrscht. Die Geschichte von Ahmed und Ismail ging um die ganze Welt, wurde auch inzwischen verfilmt. Ismail hat zusammen mit Markus Vetter, der den Film gemacht hat, die Familien und die Kinder besucht, die die Organe seines Sohnes bekommen haben. Und Ismail sah in diesen Kindern, in all diesen Kindern, seinen Sohn. Und der Film trägt den Titel Das Herz von Jenin. Und der Film hat viele Preise erhalten, so auch den Deutschen Filmpreis oder den Cinema for Peace Award. Auch Ismail, der Vater, wurde viel ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er den Hessischen Friedenspreis mit der Begründung: Ismail Khatib leistet Widerstand gegen die Besatzung durch vorbildliche Menschlichkeit und Bekämpfung von Hass. Inzwischen hat Ismail Khatib seinen Beruf als Automechaniker aufgegeben und kümmert sich hauptberuflich um die Kinder und Jugendlichen von Jenin und will diesen den Frieden näher bringen. Unterstützung erhält er dabei von verschiedenen Seiten. So hat eine italienische Stadt, deren Bürger fasziniert von Ismails und seinem Wunsch nach Frieden und Leben waren, ein Haus finanziert, in dem die Kinder betreut werden können und nicht mehr auf der Straße spielen müssen wie sein Sohn Ahmed. Tai hat in seinem Gedichtband Nenne mich bei meinem wahren Namen ein Friedensgebet geschrieben. Er hat es damals für sein Land Vietnam geschrieben. Aber wir können es uns für alle Länder, in denen Krieg herrscht, vorstellen. Da sitzt er in seiner Schönheit auf einer Lotusblüte, der erhabene Buddha, voller Festigkeit und Ruhe. Dein bescheidener Schüler formt ruhig und reinen Herzens eine Lotusblüte mit beiden Händen. Er schaut dich an mit tiefem Respekt und spricht dieses Gebet aus tiefstem Herzen. Ehre allen Buddhas der 10 Himmelsrichtungen. Bitte habt Mitgefühl mit unserem Leid. Im Krieg ist unser Land seit 2 Jahrzehnten so geteilt. Es ist ein Land der Tränen, des Fleisches und des Blutes von jung und alt. Mütter weinen, bis ihre Tränen versiegen, während ihre Söhne auf fernen Schlachtfeldern verwesen. Die Schönheit unseres Landes ist zerstört. Nur noch Blut und Tränen fließen hier. Brüder töten Brüder, weil man ihnen von außen etwas verspricht. Ehre allen Buddhas der 10 Himmelsrichtungen. In eurer Liebe zu allen Wesen habt Mitgefühl mit uns. Helft uns daran zu denken, dass wir eine einzige Familie sind, Norden und Süden. Helft uns, unser Mitgefühl und unsere Brüderlichkeit wiederzufinden und unser egoistisches Interesse zu verwandeln in liebevolle Akzeptanz für alle. Möge euer Mitgefühl helfen, unseren Hass zu vergessen. Möge die Liebe der Bodhisattva Avalokiteshvara bewirken, dass wieder Blumen erblühen aus der Erde unseres Landes. Demütig öffnen wir unsere Herzen vor euch, damit ihr uns helft, unser Karma zu wandeln und den Blumen unseres Herzgeistes Wasser zu geben. Helft uns mit eurem tiefen Verstehen, das Licht in unseren Herzen werde. Ehre dem Buddha Shakyamuni, dessen große Hingabe und dessen Mitgefühl uns inspirieren. Ich will nur noch Gedanken pflegen, die Liebe und Vertrauen mehren. Will meine Hände nur benutzen, wenn die Taten der Gemeinschaft dienen? Will nur Worte sprechen, die Harmonie und Hilfe bringen? Möge das Verdienst dieses Gebetes zum Frieden werden in Vietnam. Mögen wir alle beitragen zu dieser großen Hoffnung. Beenden möchte ich meinen Vortrag mit ein paar Momenten des Dankens. Des Dankens dafür, dass wir diese kostbare Gelegenheit hier in unserer Sangha haben, über diese Dinge zu reden, zu spüren, uns auszutauschen. Möge es zum Wohle aller Wesen dienen, eingeschlossen uns selbst, sodass alle Menschen frei sein mögen von Leid und den Ursachen von Leiden.